Werbung. Marie, weißt du, was mir die Tage wieder in die Hände gefallen ist? Meine Box mit den Geburtskarten, die ich von den Familien bekommen habe, die ich begleiten durfte.
Ach, wie schön.
Voll, und das ist wirklich jedes Mal so schön, da durchzuschauen und in Erinnerung zu schwelgen.
Ja, das stimmt. Ich hatte nach der Geburt unseres zweiten Kindes auch wieder welche erstellt. Es ist einfach eine ganz tolle und persönliche Erinnerung, sowohl für Familie, Freunde, aber auch für uns als Hebammen. Und gerade weil wir als Hebammen so viele Geburtskarten erhalten, war es mir wichtig, die Karten individualisieren zu können. Deshalb sind wir wieder bei unserem Partner, der Kartenmacherei, fündig geworden.
Egal ob Geburtskarten, Fotobücher oder Fotogeschenke, hier könnt ihr alles ganz liebevoll und persönlich gestalten. Und dabei steckt in jedem Detail richtig viel Qualität, vom Papier bis zu den handgemalten Illustrationen. Gedruckt werden alle Produkte in eigenen Druckereien in Deutschland oder Frankreich. Mit unserem Code ONAIRHEBAMME15 bekommt ihr 15% auf Babypapeterie und Fotoprodukte der Kartenmacherei. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Also nutzt jetzt die Gelegenheit und verwandelt eure Lieblingsfotos in ein individuelles Fotogeschenk. Egal ob zum Verschenken oder für euch selbst.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, zum Hallo Hebammen-Podcast. Wir sind in Folge 10, die letzte Folge dieser Staffel.
Staffelfinale. Wie schnell war das denn bitte da? Hallo auch von mir.
Unglaublich. Und wir werden im Staffelfinale nicht alleine sein. Wir haben einen ganz, ganz tollen Gast heute hier.
Wir wollten die Staffel mit einem Bang beenden. Ja. Wirklich mit einem Bang.
Das werden wir heute tun. Und der liebe Aaron von Dein Kinderdoc ist heute bei uns. Und wir werden das Thema Erste Hilfe für Babys besprechen. Aaron ist Arzt in der Kindermedizin in der Kinderklinik in Speyer. Und seit 2022 klärt er auf Social Media unter den Namen Dein Kinderdoc über Gesundheitsthemen auf, ganz verlässlich mit evidenzbasierten Infos. Mittlerweile hast du fast 500.000 Follower, also eine riesen Reichweite konntest du schon sammeln und du hast eine Herzensangelegenheit, nämlich du unterstützt ein bolivianisches Hilfswerk für die Verbesserung der medizinischen Versorgung vor Ort und besuchst das auch einmal im Jahr.
Das stimmt, ja, du vollkommen recht.
Aber lieber Aaron, wir haben deine Stimme gerade schon gehört. Du darfst noch dich einmal kurz selbst vorstellen und noch zwei, drei Worte über dich gerne finden.
Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und eine große Ehre, hier sozusagen in eurer letzten finalen Folge dabei zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich bin Kinderarzt, habe vorher aber in der Kinderchirurgie gearbeitet in Karlsruhe, danach dann als Kinderarzt in Speyer tätig gewesen und kläre eben jetzt auf Social Media nebenbei noch auf. Unter dem Namen Dein Kinderdoc bin da auf Instagram, TikTok, YouTube und biete auch Online-Kurse an, um Eltern noch mal ein bisschen mehr und noch ein bisschen intensivere Sicherheit zu geben. Und alles in Themen rund um Kindergesundheit und vor allem, wie du auch schon gesagt hast, Erste Hilfe ist auch so ein Herzensthema. Und ja, weil ich eben auch in Deutschland sehr, sehr gerne bin und sehr gerne helfe ich aber auch sehr gerne in Ländern wie Bolivien, wo die nicht die gleichen Mittel haben wie wir und teilweise auch keinen guten Zugang zum Gesundheitssystem. Und deswegen bin ich da, probiere ich einmal im Jahr da vor Ort zu sein und eine richtige Veränderung auch anbieten zu können den Kindern und den Familien dort. Also das ist echt ein Herzensprojekt von mir.
Du hast es gerade schon angesprochen, neben deiner in Anführungsstrichen normalen Arbeit als Kinderarzt bist du auch auf Social Media vertreten, beziehungsweise du bietest auch deine eigenen Online-Kurse rund um die Themen Erste Hilfe und Kindergesundheit an. Wie kam es dazu und warum machst du das?
Also ihr wisst es ja selbst, in der Klinik ist es alles sehr hektisch, sehr schnell. Die Eltern, die ich sehe, auch in den Notaufnahmen, in der ich arbeite, sind häufig sehr verunsichert, haben natürlich auch viel Fehlinformationen, die sie online im Internet lesen. Zusätzlich ist es natürlich noch so, dass das Gesundheitssystem überlastet ist und deswegen bleibt einfach zu wenig Zeit für gute Aufklärung. Und deswegen habe ich mir gesagt, hey, mein Ziel ist es, meine Mission ist es, evidenzbasierte Infos einfach und verständlich für Eltern anzubieten. Und das kam auch so ein bisschen in dem Zusammenhang, weil ich in der Klinik gemerkt habe, ich habe erstens zu wenig Zeit und zweitens ist es so, dass ich mich sehr häufig wiederholen muss. Also immer wieder die gleichen Fragen auftauchen bei den Eltern. Und was ich persönlich schade fand, dass wenn ich in der Notaufnahme mit einer Familie spreche über ein bestimmtes Thema, dass ich das nur die eine Familie davon profitiert und nicht mehrere. Und deswegen habe ich gesagt, ach, wie wäre das, wenn ich jetzt mal online mein Wissen teile? Und dann erreiche ich natürlich viel mehr, teilweise bis zu Millionen Menschen, die sich die Videos anschauen, was natürlich der absolute Hammer ist und schön ist, da ein bisschen dem Gesundheitssystem unter die Arme zu greifen.
mit richtigen und so wichtigen Informationen. Danke dafür deine Arbeit. Und toll finde ich es auch eben gerade auch mit den Online-Kursen, vor allen Dingen zum Thema Erste Hilfe, weil das erleben wir in unserer Arbeit als Hebamme auch tagtäglich, wie viel Unwissenheit und vor allen Dingen auch Unsicherheit bei dem Thema Erste Hilfe bei neugeborenen Säuglingen, Kleinkindern einfach herrscht.
Und deshalb kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Wir haben das Thema heute Erste Hilfe bei Babys. Und da gibt es ja schon einige Unterschiede zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen zu Erwachsenen. Richtig?
So ist es. Also erstmal muss man vorab sagen, Erste Hilfe bei Babys, also wir sprechen da am ehesten von den Notfällen wie jetzt Ersticken oder auch eine Reanimation. Das beides ist extrem selten. Ja, super, super selten. Ich in meinen letzten 6 Jahren nicht oft erlebt. Ja, aber trotzdem ist es wichtig, dass man als Elternteil sich darauf vorbereitet, falls sowas trotzdem eintritt, weil das einfach, ja, im Notfall, da zählt einfach jede Sekunde. Deswegen ist es so wichtig, dass Eltern darauf vorbereitet sind. Was ist jetzt der Unterschied zu Erwachsenen? Ja, bei Kindern ist es so, dass häufig die Atemwege betroffen sind, ja, dass die Atemwege verlegt sind. Beim Erwachsenen ist es eher so, dass da häufig eventuell durch Vorerkrankungen das Herz aussetzt. Ja, deswegen ist es wirklich das Ersticken, meiner Meinung nach, ist, worauf man sich als Eltern am ehesten fokussieren sollte. Ja, das sollte man, die richtigen Techniken beim Ersticken sollte man schon wissen und kennen. Und ihr kennt es vielleicht, das Heimlich-Manöver haben wahrscheinlich schon viele gehört, weil man das ja auch, wenn man jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs macht für einen Führerschein oder so, wo man dann von hinten am Kind oder am Mann oder am Erwachsenen steht und dann von hinten wirklich ganz kräftig gegen die Brust nach oben innen drückt, sozusagen, um den Fremdkörper nach draußen zu katapultieren, wenn es jetzt irgendwie eine verschluckte Nuss ist, die in der Luftröhre gelandet ist. Beim Kind ist die Technik eben nochmal ein bisschen anders. Also vor allem beim Säugling, also alle Kinder unter dem ersten Lebensjahr, da schlägt man erstmal, wenn das Kind wirklich einen Fremdkörper in der Luftröhre hat, erstmal auch zwischen die Schulterblätter 5-mal und danach eben macht man 5 Thoraxkompressionen. So ein bisschen auch, könnt ihr euch das vorstellen, wie auch bei der Reanimation. Also das ist schon mal der eine Unterschied. Bei den Säuglingen macht man eben die Thoraxkompression, bei Erwachsenen würde man es heimlich Manöver machen.
Würdest du allen werdenden Eltern oder Familien, die bereits Kinder haben, empfehlen, immer einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen? Weil du hast jetzt ja schon da einen Unterschied genannt, der vielleicht nicht so geläufig ist. Es gibt ja auch eine Statistik, die besagt, selbst wenn man einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, zum Führerschein zum Beispiel, hast du damals schon gesagt, dass man ja nach einem Jahr unglaublich viel vergisst. Und du hast aber gerade ja auch schon nochmal Unterschiede zu kindlichen Erste-Hilfe-Situationen herausgehoben. Würdest du allen Eltern das empfehlen zu machen?
Allen Eltern, auf jeden Fall. Also alle, nicht nur Eltern, auch alle, die Kinder betreuen. Ja, sei es irgendwie beim Babysitten oder sei es in einem Kindergarten, überall, wo man mit Kindern zu tun hat, sollte man auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Aber ich finde generell auch nicht mal, wenn man mit Kindern zu tun hat, weil es kann ja auch sein, dass man auf der Straße ist, unterwegs ist und man sieht ein Kind, das sich an einer Erdnuss oder einer Süßigkeit verschluckt und am Ersticken ist und dann muss man schnell handeln. Und das Schöne ist, dass ich sehr viel Feedback bekomme, sehr viel positives Feedback auch durch meine Videos, die ich immer wieder online auch hochlade und poste auf meinen Kanälen. Und dass mir auch wirklich fast jeden zweiten Tag bekomme ich Nachrichten von Eltern, die mir schreiben, hey, ich habe dein Video gesehen und mein Kind war am Ersticken und ich habe so schnell wie es geht die Maßnahmen eingeleitet, also zwischen die Schulterblätter geschlagen und dann ist das Bonbon wieder raus katapultiert worden. Und ohne deine Videos hätte ich nicht diese Sicherheit und diese Vorstellung gehabt, was ich machen muss überhaupt. Also es ist schon beeindruckend, wie viel man erreichen kann mit Videos, die man jetzt, sagen wir mal, von zu Hause schnell mit dem Handy hochgeladen hat und gedreht hat, weil natürlich dadurch ein Leben gerettet werden konnte schon sehr, sehr, sehr oft. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man, man kann sich meine Videos anschauen, aber wenn man selber aktiv sagt, man macht jetzt einen Online-Erste-Hilfe-Kurs oder man macht einen Erste-Hilfe-Kurs vor Ort, ja, dann kann man es einfach nochmal ein bisschen besser lernen. Was bei uns natürlich die Möglichkeit ist, ich biete ja auch einen Erste-Hilfe-Kurs an, da kann man den Kurs immer wieder anschauen. Und ich finde auch, man sollte so einen Inhalt schon mindestens einmal im Jahr wiederholen, einfach um sich ein bisschen sicherer zu fühlen und um dann eine Routine reinzubekommen, weil die Notfälle sind selten, aber wenn es dann eintritt, dann muss man sicher sein und schnell reagieren, weil man ist der Ersthelfer vor Ort und bis wirklich jemand professionelles medizinisch erfahren kommt, dauert es meistens schon 10 bis 15 Minuten. Deswegen ist schon wichtig, dass man da gut und sicher in dem Ganzen ist.
Und da sprichst du, glaube ich, auch was Wichtiges an. Man rutscht ja auch in eine Notfallsituation manchmal einfach so herein. Das heißt, eine Notfallsituation ist ja nicht planbar. Deshalb ist sie ja auch ein Notfall. Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass wir uns vor allem mit dieser Thematik auskennen und auch, wie du sagst, Thema Ersticken, vor allem Thema Beikosteinführung, die Kinder lernen essen. Je nachdem, wenn sie auch kein Brei bekommen, sondern auch Baby-led Weaning oder ähnliches gewählt wird, von der Verabreichung der Ernährungsmittel kann es ja auch immer mal schneller zu so etwas kommen. Mhm. Wir hatten es gerade nochmal von den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Welche Unterschiede gibt es bei Babys und Erwachsenen? Würdest du sagen, es gibt noch was, auf das man ganz besonders bei Babys achten sollte?
Es ist so, dass natürlich Eltern sehr, sehr besorgt sind, wenn, wie du schon gesagt hast, wenn die mit der Beikost starten, die Kinder. Man muss da ein bisschen differenzieren. Ein Kind, wenn sich ein Kind verschluckt, ist es nicht ersticken. Ja? Also wenn ein Kind aktiv am Husten ist, ja, und man spricht von dem effektiven Husten, ja, wenn es wirklich noch hustet und Geräusche macht, dann weiß man, hey, das Kind, der normale Mechanismus vom Körper schaltet gerade ein und das Kind kann die Möglichkeit haben, wieder den Fremdkörper nach draußen zu bekommen. Aber wenn eben das Kind ineffektiv hustet, du hörst jetzt, dass der Husten ist lautlos und es läuft schon blau-weißlich an im Gesicht, dann bedeutet das, dass doch auch eben die Lunge keinen Sauerstoff mehr bekommt. Und dann muss man blitzschnell reagieren und eben auf den Rücken schlagen und die richtige Technik anwenden. Das ist für mich so was ganz, ganz Wichtiges, weil sehr, sehr viele Eltern bei der Beikosteinführung sehr große Ängste haben. Aber da muss man die Eltern so ein bisschen auch beruhigen. Hey, meistens bekommt das Kind es von alleine raus, den Fremdkörper, ja, weil es erstmal sich nur verschluckt hat und nicht immer ersticken war. Also da muss man ein bisschen Ruhe bewahren und nicht direkt, wenn das Kind loshustet, auf den Rücken schlagen. Also da noch ein bisschen sich zurückhalten.
Beim Thema Erste Hilfe zählt ja wirklich jede Sekunde. Mhm. Was würdest du sagen, wie oft kommen medizinische Notfälle bei Babys vor?
Lebensbedrohliche Notfälle sind zum Glück sehr, sehr selten bei Kindern. Ja, also was wir sehr oft sehen in der Notaufnahme sind natürlich Stürze, Fieberkrämpfe, auch mal Atemwegsbeschwerden, dass die Kinder mit einem Pseudokruppanfall kommen. Aber jetzt wirklich das Ersticken und dass ein Kind reanimiert werden muss, ist schon extrem selten. Ja, also da kann ich den Eltern schon mal ein bisschen die Sorge nehmen. Ich weiß, es ist normal und es ist auch natürlich, dass man immer, wenn man für dieses Wesen eine komplette Verantwortung hat, dann hat man immer dauerhaft diesen Stresszustand und Sorge. Nur was für mich immer wichtig ist, hey, wenn ihr die Ängste habt, dann bereitet euch doch gut darauf vor. Ja, und deswegen bin ich ja auch online für die Eltern da, um da ein bisschen Unterstützung zu geben. Oder halt, wenn man sich noch besser vorbereiten will, dann kann man auch mal bei meinen Kursen reinschauen. Also nicht nur jetzt der Erste-Hilfe-Kurs, wo ich über alles aufkläre, aber da kläre ich auch auf, was macht man, wenn mein Kind stürzt, was mache ich, wenn mein Kind einen Fieberkrampf hat. Aber habe auch noch einen Kindkrankkurs, jetzt vor allem jetzt, wo auch die Winterzeit kommt, wo man dann auch ganz genau sieht, was sind Anzeichen von schwerer Atemnot. Wann muss ich bei schwerer Atemnot zum Beispiel in Notaufnahme und wann nicht?
Kannst du uns noch mal ganz kurz einen Überblick geben, was die häufigsten Notfälle sind? Ich glaube, du hast jetzt ein paar schon angesprochen, vor allem jetzt auch in der Winterzeit. Aber noch mal konkret.
Stürze und Kopfverletzungen hast du wirklich täglich. Das ist einer der häufigsten, würde ich sagen. Weil ihr wisst, wie es ist. Die Kleinen, die, wenn die einmal losrennen, dann, dann kommt man nicht mehr.
Ist nichts mehr sicher.
Nee, kommt man nicht mehr hinterher. Ja. Jeder Couchtisch wird angepeilt. Und jetzt, wo es wieder ein bisschen kühler wird, sind Verbrennungen, Verbrühungen sehr häufig auch. Also da muss man auch vorsichtig sein. Fieberkrämpfe ist auch gar nicht so unselten. Also wirklich 5-7% der Kinder leiden einen Fieberkrampf in den ersten 5 Lebensjahren. Also das muss man auch im Blick haben. Und dann eben Pseudogruppanfälle. Das wird jetzt auch wieder dazu kommen. Und das Verschlucken kommt schon auch vor. Aber dass es wirklich zum Ersticken kommt, ist super selten. Ja. Mhm. Ansonsten, Fremdkörper ist schon was die Kinder häufig sich irgendwo finden und dann schlucken. Das ist schon auch was ich sehr oft sehe.
Was sagst du, sind Maßnahmen, die alle Eltern unbedingt kennen sollten? Gibt es da welche, die du mit an die Hand geben kannst in dieser Podcast-Folge?
Ja, also wichtig ist eigentlich zu Hause, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht oder man hat einen Notfall, eine Notfallsituation. Das Allerwichtigste ist, dass man erstmal Ruhe bewahrt und selber guckt, dass man auch irgendwie in Sicherheit ist. Sich zur Not auch immer Hilfe dazu holen. Ja? Also dann mal den Partner noch dazu rufen oder dann auch den Krankenwagen rufen, wenn man sich unsicher ist. Aber natürlich immer so ein bisschen einen Blick fürs Kind haben, ja, und so ein gewisses Gefühl auch, bin ich jetzt gerade in einer Notfallsituation oder nicht, ja, das ist natürlich, liegt an den Eltern, das zu beurteilen. Was ich sehr häufig erlebe, dass natürlich die Eltern in die Notaufnahme kommen, sehr, sehr besorgt sind, aber die Kinder mich dann anlächeln, sie essen, sie trinken, sie sind super drauf und dann denke ich mir, ja, da kann man manchmal ein bisschen besseres Gefühl selber entwickeln, hey, meinem Kind geht es ja eigentlich gut. Also da ein bisschen mehr drauf vertrauen, dass wenn die Kinder doch in einem ganz guten Zustand sind, dass man sich da nicht zu schnell zu verrückt macht.
Werbung.
Fragt ihr euch manchmal, was man Mamas mit Baby schenken kann? Wie wäre es mit unserem Geschenkset von Hallo Hebamme, das in Kooperation mit Alana entstanden ist? Im Set findet ihr unser beliebtes Babybad Hafermilch, super sanft für die zarte Babyhaut und bereits ab Geburt geeignet. Und das Must-Have für den Babyalltag. Ein Mulltuch mit unseren süßen Hallo-Hebamme-Icons, die ihr schon von unseren Produkten kennt.
Auch für Mamas, die scheinbar schon alles haben, ist das Set ein kleiner Alltagsheld. Denn, sind wir mal ehrlich, davon kann man nie genug haben, da es im Alltag so vielseitig einsetzbar ist. Aber aufgepasst, das Geschenkset gibt es nur für kurze Zeit und nur in eurem DM-Markt vor Ort.
Das ist nämlich gar nicht so einfach, ne? Vor allem in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, wo wir ja auch mit Medien und so sehr viel konfrontiert werden, da das eigene Bauchgefühl nicht zu verlieren und die eigene Intuition. Aber wie erkennt man denn jetzt einen echten Notfall und ab wann sollte man einen Rettungsdienst rufen? Vor allem Thema Beikost, hast du gerade gesagt, verschlucken und ersticken, ne? Da gibt es ja schon reichlich Unterschiede. Ab wann ist es denn dann soweit?
Genau, ersticken ist so, wenn ihr seht, dass das Kind weiß, blaulich anläuft und gar keine Geräusche mehr von sich gibt, dann ist es wirklich am Ersticken. Ja, da muss natürlich gleich auf den Rücken schlagen und loslegen mit der Technik zum Ersticken. Und wenn das Kind jetzt bewusstlos ist, ist natürlich auch ein Grund, sofort Hilfe zu rufen. Oder wenn das Kind ganz, ganz stark blutet oder wenn es Atemprobleme hat, also teilweise auch nicht mehr atmet oder sehr, sehr schnell atmet, also sehr schwere Atemnot hat. Das ist natürlich gar nicht so einfach einzuschätzen für die Eltern. Deswegen habe ich dazu auch Online-Videos, wo ich auch nochmal zeige, wie sieht es aus, wenn ein Kind eine schwere Atemnot hat, was für Anzeichen haben die Kinder dann. Aber das wären alles jetzt Situationen, in denen man dann schon sich Hilfe holen sollte.
Wärst du auch dafür, dass man sagt, ich rufe jetzt eher einmal den Rettungsdienst zu viel als einmal zu wenig? Oder kann ich das zum Beispiel auch nehmen, wenn ich jetzt sehr unsicher in der Situation bin und das vielleicht so ein, es ist ja auch nicht immer alles so eindeutig, ne? Also wir hangeln wir uns jetzt gerade hier im Ersticken und gerade immer so fest. Aber wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, es gibt ja auch immer so eine Wahrheit manchmal dazwischen, ne? Also weil man nicht so genau weiß, okay, hustet noch, aber irgendwie verändert sich doch die Farbe so ein bisschen im Gesicht. Kann ich dann auch den Rettungsdienst anrufen, um da jetzt erstmal erste Hilfe so zu bekommen? Was mache ich überhaupt? Sollt ihr kommen, ja oder nein? Oder würdest du eher sagen, das wäre dann nicht die richtige Adresse?
Gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich würde generell immer Eltern empfehlen, wenn sie sich unsicher sind, immer den Rettungsdienst rufen, immer Hilfe rufen, wenn sie sich sehr, sehr unsicher sind. Weil alle Sorgen und Ängste sollen auch immer ernst genommen werden. Aber wenn man selber auch sieht, dass das Kind sich von alleine gut erholt hat und wenn man sieht, oh, es ist am Spielen, es ist am Essen, am Trinken und es macht wieder einen fitten Eindruck, dann würde ich nichts überstürzen und nicht direkt den Rettungsdienst rufen. Da würde ich eher sagen, dann warte ich ab, rufe nochmal meinen niedergelassenen Kinderarzt an, bespreche das nochmal mit ihm oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst kann man auch immer anrufen. Das ist auch immer eine gute Nummer, wo man sagt, einfach nochmal um sich zurückversichern, vielleicht haben die auch noch ein paar Empfehlungen. Aber ja, in den Notfällen wie Bewusstlosigkeit, starkes Bluten, starke Atemnot, da natürlich immer rufen. Ja.
Ja, ich finde, das zeigt schon gerade so ein bisschen, ja, spiegelt das so wieder, was wir ja alle in unserem Alltag regelmäßig erleben, ne? Diese Unsicherheit, soll ich dann anrufen, soll ich nicht anrufen, man will ja nur das Beste für sein Kind. Deswegen eigentlich spannend, dass solche Erste-Hilfe-Kurse gerade auch für Babys keine Pflicht sind. Weil beim Führerschein zum Beispiel, das ist ganz klar, du musst einen Erste-Hilfe-Kurs machen.
Ja.
Eigentlich wäre das ja schön, wenn man sagt, okay, pass auf, in der Schwangerschaft, ein Kind wird demnächst geboren, wäre es wichtig, dass du dich einmal darüber informierst, was passiert, was kannst du tun, wenn ein Notfall eintritt.
Ja, du hast vollkommen recht. Also da triffst du genau den Punkt, den ich auch immer so die letzten Jahre betone, weil es ist so extrem wichtig, dass man in der ersten Hilfe fit ist. Also man sollte es einführen, wie du sagst. Ja, man sollte einen Erste-Hilfe-Führerschein einführen. Jeder sollte es machen, ob es Großeltern, Babysitter, Erzieher, Eltern, alle sollten das machen, weil es gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Sicherheit. Und wenn die auch so, auch wenn es nicht nur Erste-Hilfe-Tipps sind, auch wenn es generelle Tipps sind, was mache ich, wenn mein Kind Fieber hat, was mache ich, wenn mein Kind einen Ausschlag hat, ja, so generelles Wissen, das würde, glaube ich, das Gesundheitssystem extrem entlasten, ja, also so ein bisschen mehr Präventionsarbeit und dass es aber jeder auch aktiv machen muss. Und ich glaube, das würde auch den Beteiligten extrem helfen, wenn sie einfach ein bisschen mehr Wissen haben und sich sicherer fühlen, weil dann machen die sich auch nicht verrückt wegen, sagen wir mal, jedem kleinen Mini-Pups und jede Mini-Ausschlag, dass sie dann gleich irgendwie sich verrückt machen und losrennen. Ja, es wäre echt, für mich wäre es ein Traum, wenn das wirklich Pflicht werden könnte. Und wenn man das auch auffrischt, wirklich jedes Jahr, dass man es einfach nicht vergisst, das Wissen.
Und vor allem auch, dass dann solche Sicherheiten, beziehungsweise wann ruft man jetzt einen Rettungsdienst und wann nicht, auch geklärt werden. Ne? Weil wenn ich dann natürlich erstmal in der Situation selbst gut handeln kann, kann ich sie natürlich besser einschätzen, habe dann ein Bauchgefühl, okay, brauchst du es jetzt oder nicht, oder erholt sich auch das Kind wieder.
Genau, ja, voll.
Du hast gerade schon auch gesagt, du würdest schon empfehlen, auch so, wenn man den Kurs gemacht hat, ist das ja schon sehr löblich. Mhm. Wie oft sollte man den auffrischen besuchen? Einmal im Jahr, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja? Ich würde schon einmal im Jahr machen, einfach. Also jetzt ein Beispiel von meinem Online-Kurs, den ich anbiete, was sehr cool ist. Du kannst den dein Leben lang anschauen, immer wieder wiederholen. Wir aktualisieren auch die Inhalte jedes Jahr. Du kannst da immer, wenn du mal Bock hast, mal 10, 15 Minuten reingucken, dann einen Tag später kannst du weitergucken. Und ist speziell einfach für Eltern entwickelt, die auch jetzt nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, einfach einfach und verständlich erklärt. Und die können das dann jedes Jahr aufs Neue nochmal anschauen oder mal mit der Oma gucken. Also ich finde es schon sinnvoll, das einmal im Jahr anzugucken.
Ja, weil du auch so total viel vergisst einfach. Das merken wir ja bei uns auch. Wir haben im klinischen Setting ja auch jedes Jahr die Pflichtfortbildung im Bereich Reanimation. Und klar, du hast jetzt schon gefühlt Millionenmal gehört und trotzdem denkt man immer wieder, ah ja, war jetzt gut, dass wir das doch nochmal aufgefrischt haben, sowohl für die ganz Kleinsten als auch für die Erwachsenen.
Ja, voll.
Weil Wissen einfach Sicherheit schafft.
Was würdest du sagen, welche Maßnahmen können Eltern ergreifen, um Notfälle zu vermeiden, vielleicht auch im Haushalt?
Ja, also der sichere Haushalt, darüber spreche ich auch sehr, sehr viel in meinem Kurs, was kann man machen? Also klar, die Kleinen flitzen durch die Gegend, also einmal Steckdosen sichern, Steckdosenschutz, ganz, ganz wichtig. Was ich auch sehr häufig gesehen habe, der nächste Punkt ist Verbrennungen, Verbrühungen, also heiße Flüssigkeiten außer der Reichweite von den Kindern. Leider vorher in Karlsruhe gearbeitet, waren wir im Verbrennungszentrum, sehr, sehr, sehr viele Verbrühungen gesehen durch heißen Tee, der auf dem Tisch steht und dann hängt da die Tischdecke runter, das Kind zieht dran und dann überschüttet der ganze Körper von dem Kind mit dem heißen Tee und es kann schon tiefe Verbrühungen, Verbrennungen machen, auch wenn es nur eine Tasse ist. Also es ist schon nicht schön. Bei Häusern, die auch Treppen haben, würde ich einen Treppengitter auf jeden Fall empfehlen. Und was wir auch sehr oft sehen, dass Kinder irgendwelche Medikamente oder Spülmittel oder ähnliches aus Versehen finden und dann zu sich nehmen, also das auch wegsperren. Und dann natürlich alles, was zum Ersticken führen kann, wie Nüsse und Kleinteile, die auch außer der Reichweite und auch hier Batterien, Knopfzellbatterien ist auch ein großes Thema, die auch immer außer der Reichweite von den Kleinen, weil die eben zu einer Verätzung in der Speiseröhre führen können, habe ich leider auch schon erlebt. Und das geht so schnell, man guckt einmal nicht hin. Also da ein bisschen vorsichtiger sein, einfach zu Hause, dass man alles weggesperrt hat. Ich weiß, es ist nicht so einfach, aber ja, so ein bisschen drauf achten wäre schon gut.
Da lohnt es sich auch regelmäßig mal mit offenen, wachen Augen durch den eigenen Haushalt zu gehen, je nach Alter des Kindes, weil es verändert
so
sich ja.
Viele Ecken, finde ich, sieht man ja auch gar nicht mehr.
Wenn man so blind
also
wird in der eigenen
Wohnung.
Wenn man so blind wird in der eigenen Wohnung.
Ne? Man hat da die Sachen einfach stehen und dann ist das halt so. Und
der Raum erfrischer.
Ja, oder eben, weiß ich nicht, die Spülpads für die Spülmaschine, ne? Die halt irgendwie unten neben dem Mülleimer platziert sind, die aber ja schön bunt sind, die man mal probieren könnte.
Klar.
Also auch solche Dinge, ne? Die man einfach gar nicht mehr so auf dem Schirm hat oder auch Regale zu befestigen, ne? Wenn dann wirklich, wenn man merkt, die Kinder fangen an zu laufen.
Oh ja, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Wenn die dann auf einmal, wenn man merkt, die fangen an zu klettern, das ist vielleicht doch nicht das stabilste Regal, das wir hier im Wohnzimmer stehen haben.
Ja, auch Fenstern sichern.
Ist auch ein großes Ding. Aber wie gesagt, ein, glaube ich, guter Tipp. Einmal mit wachen Augen durch den Haushalt gehen. Vielleicht eine andere Person auch nochmal zuholen und sagen, hör mal zu, du musst mit mir jetzt hier einmal durchgehen, weil man ist ja wirklich einfach alltagsblind mit der Zeit.
Ja, klar. Ja, voll.
Ja, das sind so Sachen, die hat man gar nicht im ersten Moment auf dem Schirm, erst wenn es meistens zu spät ist. Deswegen gut, dass wir heute in der Folge dafür sensibilisieren können.
Ja, extrem wichtig. Also auch was Verbrühungen angeht, ist für mich das A und O, dass man den Kindern sofort Schmerzmittel gibt. Also viele vergessen das dann im Stress, aber direkt Schmerzmittel geben, weil es einfach extrem schmerzhaft ist. Und dann den Bereich, sagen wir es mal, es war jetzt der Unterarm oder so, 20 Minuten unter lauwarmem Wasser kühlen und dann danach steril abdecken. Das ist immer wichtig, dass man das zu Hause schnell macht, weil tatsächlich das auch nachgewiesen ist, wissenschaftlich, dass wenn man sehr, sehr schnell kühlt, also direkt nachdem die heiße Flüssigkeit auf dem Körper war, direkt danach 20 Minuten Kühlung, führt dazu, dass wirklich die Tiefe, in der wir die Verbrühung haben, deutlich reduziert werden kann. Weil das Blöde ist, gerade bei heißen Flüssigkeiten, die sickern sozusagen nach. Also es dauert dann ein bisschen und die dringen dann noch tiefer in die Haut ein und können dann noch tiefere Verletzungen in der Haut machen. Deswegen da immer ganz, ganz schnell dann unters Waschbecken, unter den Wasserhahn halten.
Und was du auch gut gesagt hast, nicht kaltes Wasser, sondern lauwarmes Wasser.
Genau, lauwarm, ja. Weil die Kinder sonst auch unterkühlen können. Vor allem bei den Babys muss man da ein bisschen vorsichtig sein.
Was sind so Utensilien, die alle Eltern griffbereit zu Hause haben sollten? Kannst du dazu vielleicht mal noch was sagen? Weil gerade über Social Media oder auch über die Suchmaschinen, über Werbung, die da ausgespielt wird, da kursieren ja gefühlt das Gadget, was du unbedingt zu Hause haben solltest, damit du dein Kind sicher retten kannst. Und was steht da so dahinter? Was würdest du sagen, was brauchst du unbedingt und was ist vielleicht Quatsch?
Ja, also was du angesprochen hast, ist ganz, ganz wichtig. Ja, das geht gerade ganz viel rum. Diese Geräte, wie sie auch immer heißen, Lifevac, Atemretter, whatever. So ein Teil, das man quasi dann zusammenbaut und dann auf den Mund vom Baby drückt und dann mit einem Vakuum kommt dann der Fremdkörper raus. Also es ist wirklich meiner Meinung nach nichts, worauf man sich verlassen kann. Ja, also das wichtigste Tool für Eltern ist es, das Wissen zu haben, ja, das Wissen, was mache ich im Notfall, wie reagiere ich richtig, was für Handgriffe brauche ich, wenn mein Kind am Ersticken ist oder wenn ich es reanimieren muss. Aber sich verlassen auf so ein Gerät, das kann man leider nicht, weil das hat man ja auch nicht immer dabei. Und wenn man das dann auspackt, bis man das zusammengebaut hat, es vergeht manchmal bis zu 2 Minuten und das ist die Zeit, die es dann im Endeffekt gefehlt hat, um das Kind zu retten. Von daher rate ich komplett ab von solchen Gerätschaften, weil die einen zu sehr in eine Sicherheit drängen und dann verlässt man sich da voll drauf und macht selber keine Erste-Hilfe-Weiterbildung. Und deswegen, ich finde, es lohnt sich trotzdem, immer einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Der geht teilweise auch nur eine Stunde. Und bei mir ist auch der Teil in meinem Kurs, wo es um Ersticken und Reanimieren geht, der geht vielleicht 15, 20 Minuten. Also das ist jetzt nicht die Welt. Ja, die kann man sich schon mal einmal im Jahr die Zeit nehmen und sich nicht sozusagen einfach irgendwelche Geräte kaufen, um dann zu denken, oh, jetzt habe ich ja alles getan. Nee, man muss schon selber daran arbeiten und ja, das Wissen sich aneignen, auch wenn es wirklich nicht kompliziert ist. Also ich glaube, viele haben Angst und denken, oh, ich kann ja was kaputt machen und ich kann sowas nicht, ich bin ja kein Mediziner, aber darum geht's. Also du bist bei deinen Kindern meistens die erste Person, die da ist, wenn was ist und deswegen solltest du dich da gut drauf vorbereiten und das kriegt jeder hin, das verspreche ich.
Jetzt gehen wir von aus, man hat einen Erste-Hilfe-Kurs besucht oder den auch online zum Beispiel bei dir gemacht. Der Ernstfall tritt ein, eine Notfallsituation kommt. Es ist trotzdem eine Ausnahmesituation. Auch wenn man weiß, okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist, ist man ja super aufgeregt, vielleicht auch erstmal ein bisschen panisch. Hast du einen Tipp, wie man in solchen Situationen als Eltern ruhig und auch vor allem handlungsfähig bleiben kann? Weil oft kommt man ja auch in eine Schockstarre oder einige, die sagen, ich konnte mich fast nicht mehr bewegen. Ich war wie erstarrt.
Ja, also ganz wichtig, erstmal tief ein- und ausatmen, sich kurz sammeln und sich im Kopf nochmal einfach an die Abläufe erinnern. Ja, was muss ich machen? Notruf wählen. Wenn man zu zweit ist, kann einer schon mal den Notruf wählen. Dann gucke ich, dass das Kind in Sicherheit ist und dann fange ich an zu handeln. Ja, und wenn man jetzt wirklich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, es gibt eine brutale Sicherheit, weil man weiß, was in welchem Notfall zu tun ist. Und niemand reagiert perfekt im Notfall. Ja, das ist das Wichtigste, dass man überhaupt sich wirklich traut, was zu machen. Ja, also einfach was machen, ist es besser als nichts zu machen. Das ist das Allerwichtigste. Und deswegen muss man sich natürlich dann im Notfall durch das Wissen, das man sich angeeignet hat, dementsprechend dann reagieren. Und ich denke, dass es auch jeder schafft. Und man hat ja dann auch ein bisschen Puffer und ein bisschen Zeit. Also wie ich schon gesagt habe, bei den Kindern ist wirklich ein Notfall sehr, sehr, sehr selten und die Notfälle, die es gibt, wo man schnell reagieren muss, da kann man mit den richtigen Techniken meistens auch nichts falsch machen und wenn man dann richtig reagiert, dann kann ein Leben von einem Kind gerettet werden dadurch, was schon krass ist. Also von daher ist es so, so wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und so einen Kurs auch mal macht.
Und dass Eltern das gut schaffen können, zeigen ja auch die Nachrichten, die du vorhin schon angesprochen hast, die du ja tagtäglich von dankbaren Eltern bekommst, weil du in der Notfallsituation durch deine Kurse eben helfen konntest.
Genau so ist es.
Vielleicht hast du ja auch für die Podcast-Folge noch einen Rat an alle werdenden Eltern oder Eltern in Bezug auf Erste Hilfe für ihr Baby. Was wäre so dein wichtigster Rat?
Also mein wichtigster Rat wäre, dass man keine Angst haben sollte vor dem Thema Erste Hilfe. Ich glaube, sehr viele assoziieren damit direkte Reanimation und brutale Szenarien und vielleicht irgendwelche Actionfilme, wo sie irgendwas sehen aus dem Fernsehen, was komplett unrealistisch ist. Und ich finde, man muss die Angst davon verlieren, von dem Thema, sich damit vertraut machen, die Basics einfach lernen, regelmäßig üben und auf euch auch vertrauen. Ja, also euer Handeln kann in so einem Notfall einfach entscheidend sein und ganz kleine Maßnahmen können einen riesen Unterschied machen. Also wir haben zum Beispiel in unserem Erste-Hilfe-Kurs auch noch eine Puppe dabei, die ist extra dafür designt, dass ihr an der Puppe auch die richtigen Techniken üben könnt. Also die hat einen Mechanismus, wo sozusagen ein Feedback dabei ist. Und mit dem Feedback wisst ihr ganz genau, wie tief ihr drücken müsst und wie ihr den Kopf halten müsst. Das ist schon genial. Und mit so praktischen Übungen wird man immer sicherer. Und ich glaube fest, dass alle Eltern das können und dass alle Eltern auch in der Lage sind, ihrem Kind im Notfall zu helfen. Ich glaube an euch.
Und ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes Geschenk zur Geburt, weil wir sprechen ja, da werden ja da auch immer wieder angesprochen, was ist eigentlich so sinnvoll. Mhm. Wenn man von einem sinnvollen, guten Geschenk spricht, ist so ein Erste-Hilfe-Kurs, das ist es eigentlich.
Total,
oder?
Ja. Ja, voll. Also bei uns gibt es sogar Gutscheine, kann man auch einen Gutschein, dann können Sie sich aussuchen, welchen Kurs Sie wollen. Also wir haben da verschiedene, die wir anbieten. Einmal so einen Erste-Hilfe-Kurs, dann aber auch noch einen Kind-Krank-Kurs. Das mache ich jetzt vor allem jetzt für die Infektsaison, ist der richtig cool. Und dann auch noch eine Community dazu in manchen Fällen. Also da kann man auch nochmal nachfragen oder mal Fragen stellen, wenn man sich zu irgendwas unsicher ist. Das ist auch genial. Da bin ich dann auch mit dabei und helfe dann und unterstütze die Eltern, wenn mal wirklich Fragen kommen. Natürlich im Notfall müssen sie immer zu ihrem Kinderarzt oder in die Klinik, aber wenn mal generelle Fragen kommen, bin ich da auch immer irgendwie ja am Start und supporte alle ganz gerne.
So toll, dass du das machst.
Vielen Dank, Aaron, dass du heute hier bei uns in der Podcast-Folge warst und das Thema so ein bisschen näher erläutert hast. Wir verlinken alles euch in den Shownotes, sowohl dein Kurs ist da zu finden, aber dich auch auf den verschiedensten Kanälen. Ja. Da könnt ihr dann gerne einmal reinschauen, falls Aaron euch euer Interesse jetzt geweckt hat, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast warst und ich glaube, wir konnten mit reichlich Input und deiner Expertise auch vielen Hörerinnen und Hörern von uns heute hier weiterhelfen.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, an alle Eltern da draußen, also ich bin mega stolz auf euch alle, weil ich weiß, wie hektisch das Leben ist mit dem Kind zu Hause und ich sehe es ja jeden Tag in der Klinik, wie besorgt die Eltern sind und sehr, sehr große Ängste haben, aber ich glaube, wenn ihr euch alle so ein bisschen vorbereitet, auch man kann es auch im Team machen, es macht ein bisschen mehr Spaß mit seinem Partner oder mit einer Freundin, dann bekommt ihr mehr Sicherheit und dann geht ihr ein bisschen entspannter durchs Leben.
Absolut, ich finde, da hast du schöne Worte zum Abschluss gefunden. Danke, Aaron, dass du heute da warst, auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr in die Folge reingehört habt, dass ihr in die Staffel reingehört habt. Wahnsinn,
das
10 Folgen,
war's.
Das war's.
Jetzt erstmal mit Staffel 5. Wir halten es noch so ein bisschen spannend, ob Staffel 6 folgen wird oder nicht, aber ihr werdet das auf jeden Fall erfahren. Spätestens bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen werden wir euch natürlich darüber im Laufenden halten.
Genau. Und bis dahin, vielleicht sagen wir tschüss, eure Anja
und Marie.
Tschüss.
Und Aaron.
Ja, und Aaron.
Und Aaron.
Macht's gut.
Tschüss,
tschüss. Tschüss.
Halt, stopp! Bevor ihr unseren Podcast verlasst, abonniert ihn doch ganz schnell, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denn so könnt ihr uns ganz einfach und unkompliziert unterstützen. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung von euch oder wenn ihr uns einen Kommentar auf Spotify dalasst.